Hören Sie Stern-Podcast.
Jahrgang 2021, Folge 39. Impfen ohne uns. Von Philipp Kohlhöfer aus Stern Nummer 42 vom 14.10.2021. Gelesen von Günter Schossböck. Während die Mehrheit sie längst hinter sich gebracht hat, blicken einige Menschen immer noch mit Skepsis auf den Nutzen der Corona-Impfung. Was hält sie ab? Fragte sich unser Autor und brach auf in die Welt der Ungeimpften. Andreas Löffel, 53, Elektrotechniker aus Winsen an der Aller. Viele in meinem Umfeld haben sich impfen lassen, und das ist auch okay. Meine 82-jährige Mutter ist doppelt geimpft. Wir haben die Daten zu ihrer Altersgruppe recherchiert und sie hat sich für die Impfung entschieden. Ich selbst würde mich zum Beispiel mit einem Totimpfstoff impfen lassen, wenn ausreichend Studien zu Impfnebenwirkungen vorliegen. Die wichtigste Voraussetzung für eine Impfung ist für mich, dass der Druck auf Ungeimpfte und die Ungleichbehandlung weg sind. Das ärgert mich. Je mehr Druck ich spüre, desto mehr Widerstand entwickle ich. Viele Studien zeigen, dass auch Geimpfte sich und andere anstecken können. 2G ist für mich scheinheilig, da die Impfung doch freiwillig sein soll. Ella Cassavenda, 35, Yogalehrerin aus Essen. Eine generelle Impfgegnerin bin ich nicht. Vor 3 Wochen erst habe ich mich gegen Tetanus impfen lassen. Ich weiß, dass in meiner Altersklasse von 10.000 mit Covid-19 infizierten Menschen im Schnitt nur 3 sterben. Dieses Risiko halte ich für vertretbar, denn ich kenne meinen Körper und vertraue auf mein gutes Immunsystem. Über meine Zweifel an den Impfungen spreche ich stets offen. In meinem Freundeskreis halten wir diese Spannungen gut aus. Das würde ich mir auch für den öffentlichen Diskurs wünschen. Denn es gibt einfach zu viele Menschen wie mich, die Fragen haben und deren Stimmen in den Medien kein Gehör finden. Ich informiere mich daher inzwischen zur Hälfte in den sogenannten alternativen Medien, auch wenn sie stark in der Kritik stehen. Vanessa Weitzel, 31, Krankenschwester aus dem Raum Göttingen. Das Coronavirus kann gefährlich werden. Das weiß ich aus dem Klinikalltag, habe es aber auch am eigenen Leib erleben müssen. Im März 2020, als gerade alles begann, infizierte ich mich mit dem Virus. 7 Tage nach der Infektion wurde meine Atmung schwer. Ich landete für 2 Tage stationär im Krankenhaus, hatte das Gefühl zu ersticken. Ich hatte einen mittelschweren Verlauf. Dennoch würde ich mich nicht impfen lassen. Das liegt zum einen daran, dass ich bisherige Impfschäden als zu wenig dokumentiert ansehe. Wenn ich höre, wie in Aufklärungsgesprächen vor der Impfung gesagt wird, wenn Sie in 3 Tagen Schmerzen in der Brust haben, kann es sein, dass Sie eine Herzmuskelentzündung haben, dann ist mir das einfach zu wild. Zudem macht es mich wütend, dass niemand meine Antikörper im Blut anerkennen will. Meine Genesung ist mehr als 6 Monate her, deshalb darf ich nach der 2G-Regel nicht am sozialen Leben teilnehmen. Dabei habe ich nachweislich eine hohe Zahl T-Zellen im Blut. Ich habe also die Wahl zwischen einer Impfung mit einem Impfstoff, den ich für zu wenig erprobt halte, oder dem Ende meines sozialen Lebens in der Öffentlichkeit. Und das, obwohl ich ausreichend Antikörper im Blut habe. Ich arbeite in einer kleinen Klinik. Wir diskutieren viel. Aber ich wurde noch nie angefeindet und habe das auch von keiner Kollegin und keinem Kollegen mitbekommen. Es wird bei uns respektvoll diskutiert, so wie es in der Öffentlichkeit kaum noch stattfindet. Ich denke, dass es beim Personal rund 10% Impfverweigerer gibt. Unser Arbeitgeber schreibt uns bislang keine Impfung vor. Den Patienten gebe ich keine Ratschläge zur Impfung. Ich finde, dass das jede und jeder selbst entscheiden muss. Astrid Winter, 49, Werbekauffrau aus Köln. Seit 10 Jahren leide ich an Borreliose. Es gibt nicht einen Tag, an dem ich beschwerdefrei bin. Ich bin gegen Röteln, Tetanus, Masern geimpft. Gegen Corona werde ich mich nicht impfen lassen. Es gibt keine Langzeitstudien, schon gar nicht bei Borreliose-Patienten. Ich halte alle Corona-Regeln ein. Bislang habe ich wohl niemanden angesteckt. Meine Arbeitskolleginnen haben Verständnis. Diskriminiert fühle ich mich durch die einseitige Berichterstattung. Entweder man ist geimpft oder ein Querdenker. Von den rücksichtslosen Querdenkern, die sich und andere in Gefahr bringen, distanziere ich mich absolut. Ich zähle mich zu denen, die von einer Corona-Impfung nicht überzeugt sind. Diese dritte Gruppe wird jedoch nicht gehört. Ich finde es aber richtig und wichtig, Sachen kritisch zu hinterfragen, die einen elementar betreffen. Carsten N., 44, Versicherungsfachwirt aus Hamburg. Ich bin alles andere als ein Impfgegner. Ich habe großen Respekt vor der Corona-Erkrankung, möchte sie auf keinen Fall bekommen und bin mega froh, dass meine Eltern gegen sie geimpft sind. Sie gehören aufgrund ihres Alters zur Risikogruppe. Ich selbst warte, bis ein Totimpfstoff gegen Corona in Deutschland erhältlich ist. Das wird wohl noch bis nächstes Jahr dauern. Ich vertraue den Totimpfstoffen mehr. Seit Jahrzehnten ist die Technik dahinter erprobt. Die modernen Impfstoffe von Moderna, BioNTech und AstraZeneca sind mir hingegen zu kurz auf dem Markt und über sie vernehme ich viele widersprüchliche Aussagen von Wissenschaftlern. Schade finde ich, dass man die kritischen Stimmen leider selten in traditionellen Medien hört. Die politischen Maßnahmen, mit denen Menschen zur Impfung gedrängt werden, empfinde ich als nicht gerechtfertigt. Für die Zukunft wünsche ich mir, dass wir mehr über Behandlung und Therapie sprechen und weniger über Impfungen. Andrea von Ammon, 58, Sprachlehrerin aus Berlin. In Sao Paulo, wo ich geboren und aufgewachsen bin, haben alle größtes Vertrauen in die Medizin. Also hatte ich es lange auch. Ich war kurz davor, mich impfen zu lassen. Aber dann habe ich Angst bekommen. Ich hatte zwei Schlaganfälle, deshalb achte ich sehr auf meine Ernährung, nehme kaum Medikamente. Ich habe Angst, die Impfung könnte etwas in meinem Körper durcheinander bringen. Außerdem bin ich selbstständig. Ich kann es mir gerade gar nicht leisten, einen Tag auszufallen. Meine Tochter hatte nach der Impfung die ganze Nacht lang heftigen Schüttelfrost. Ihr Ex-Freund kam 3 Tage nicht aus dem Bett. Vor allem meine Familie und meine brasilianischen Freunde drängen, dass ich mich impfen lasse. Zum Teil ziemlich aggressiv. Meine Gründe wollen sie gar nicht wissen. Ines Kienzler, 38, Physiotherapeutin aus Langenfeld. Wenn es um den Impfstoff geht, habe ich individuelle Bedenken. Besonders dann, wenn wir über dessen Wirksamkeit und die Sicherheit sprechen. Was mich stört ist, dass keine Langzeitstudien existieren, oder besser gesagt, es gibt keine Studien, die mir ausreichen. Ich weiß nicht, wie mein Körper reagiert. Dies hält mich im Moment noch von der Impfung ab. Ich glaube, wenn die Wirkstoffe in 8 oder 10 Jahren erprobt sind und es viele Studien in dem Bereich gibt, sieht die Lage anders aus. Dann denke ich gern noch einmal darüber nach. Mein Freundeskreis geht größtenteils sehr gut damit um und ist weitgehend geimpft. Da redet keiner dem anderen rein, wie es jetzt besser wäre. Nur einige wenige Freunde haben sich zurückgezogen, weil ich ungeimpft bin. In meinem Beruf ist es schwierig. Oft rufen Patienten an und sagen, wenn bei Ihnen im Team nicht alle geimpft sind, dann komme ich nicht mehr zu Ihnen. Daniela Biedermann, 43, Kauffrau aus Alfter-Witterschlick. Natürlich haben wir ein Virus. Ich bin keine Corona-Leugnerin und halte mich an alle AHA-Regeln. Aber die Impfung will ich nicht. Ich lebe gesund, habe in meinem Leben alle wichtigen Impfungen bekommen und auch meine Kinder haben alle. Trotz allem finde ich nicht, dass man den jetzigen Impfstoff, der bislang nicht durcherprobt ist, verabreichen kann. Ich will mich nicht drängen lassen, sondern selbst entscheiden, ob ich den annehme oder nicht. Warum hat man nicht die Totviren-Impfstoffe genommen, die es schon seit 60 Jahren gibt? Da gibt es ja bald 2. Die werden hoffentlich zugelassen. Ich erlebe übelste Anfeindungen. Es heißt, ich wäre eine unverantwortliche Mutter, müsse ein Vorbild sein oder wäre eine Aluhutträgerin. Das ist schon heftig. Es wird nicht mehr akzeptiert, wenn man ungeimpft ist oder bleibt. Das finde ich sehr schade. Claudia Hartmann, 54, Coach aus Wangen im Allgäu. Als meine Tochter klein war, wurde sie sehr krank. Eine Reaktion auf eine Tuberkuloseimpfung. Das ist 25 Jahre her. Für mich war es der Anstoß, mich intensiv mit dem Thema Gesundheit zu beschäftigen. Ich achte sehr auf Ernährung, bewege mich viel in der Natur. Gesundheit hat viele Facetten. Man macht es sich zu leicht, wenn man denkt, mit einer Impfung ist es getan. Danach kann man genauso weiterleben wie früher. Ich würde mir wünschen, dass stärker auf die Eigenverantwortung hingewiesen wird. Seit der Erkrankung meiner Tochter habe ich mich nicht mehr impfen lassen. Ich bin überzeugt, dass mein Immunsystem auch mit dem Coronavirus fertig werden würde. Als Ungeimpfte steht man tendenziell am Pranger. Meist fragt mich leider keiner zu meinen Motiven. Dabei würde ich durchaus gerne über meine Einstellung erzählen. Ich bin selbstständige Trainerin und mich begleitet die Sorge, Aufträge zu verlieren. Wenn Veranstaltungen, falls die Zahlen saisonal wieder steigen sollten, nur noch für Geimpfte oder Genesene möglich sind, bin ich raus. An meiner Einstellung würde das nichts ändern. Ein schöner Tag im Herbst, goldener Oktober. Ich stehe in einem hessischen Wald und lasse mich beschimpfen. Vor mir liegt ein See, eine Schautafel zeigt die unterschiedlichen Barschgattungen und ein Freund von früher sagt mir, dass ich wirklich ein großer Vollidiot sei, ein ahnungsloser Depp. Wir reden übers Impfen. Mein Kumpel ist nicht gegen Covid-19 geimpft. Er sagt mir, es gebe keinen Beweis, dass das funktioniere, Impfungen so generell. Pocken, erwidere ich, aber das löst nichts aus bei ihm. Ich sage, du hast als Kind weder Polio noch Diphtherie bekommen, bist später nicht an Tetanus gestorben. Er findet, über die Langzeitfolgen von Impfungen werde zu wenig berichtet. Ich sage, Jahrzehnte glücklich und gesund zu leben scheint mir eine akzeptable Langzeitfolge zu sein. Und dann geht es los mit der Beschimpfung. Idiot, Depp. Mir kommen ähnliche Begriffe in den Sinn, als er weggeht, was mir aber sofort leid tut, weil er eigentlich ein netter Typ ist. Kein Corona-Leugner, niemand, der denkt, dass er die geheime Wahrheit entdeckt habe und alles eine Verschwörung sei. Damit steht er für die überwiegende Mehrzahl derer, die noch nicht geimpft sind. Das sind keine Nazis, Verschwörungserzähler oder Irre. Sie scheinen wenig gemeint zu haben, außer nicht geimpft zu sein. Genau wie die Geimpften sind sie keine homogene Gruppe. Menschen sind sie aber alle, denke ich, und stehe etwas verloren im Wald herum. Ich habe ein Buch zum Thema geschrieben. Es heißt »Pandemien« und behandelt genau die. Ebola, HIV, die Pocken, SARS-1 und 2, alles, was man nicht braucht, aber eben trotzdem da ist. Ich habe knapp 2 Jahre nichts anderes gemacht, als mich in dieses Thema einzuarbeiten. Das Buch erscheint bald, was vor allem deshalb gut ist, weil ich einigermaßen erschöpft bin. Und zwar nicht nur vom Schreiben, sondern von der Debatte um Corona und die Schutzimpfungen, die mir viel zu aggressiv ist. Eigentlich handelt es sich beim Impfen um keine große Sache, sondern um einen rein medizinischen Vorgang. Die Antikörperproduktion im Körper wird gestartet, mit Hilfe eines Erregers, der entweder nicht vermehrungsfähig ist oder abgeschwächt oder noch nicht mal ganz beteiligt, weil nur ein Protein von ihm benutzt wird. Soweit die Theorie. In der Praxis ist das Impfthema mittlerweile mit schlechter Laune aufgeladen. Fast jeder im Land erlebt es in privaten Diskussionen mit Kollegen, Verwandten, Freunden und Fremden. Ein harmlos gemeintes »Bist du geimpft?« kann in diesem Herbst selbst die harmonischste Runde sprengen, Misstrauen säen, Freundschaften beenden. Auf Twitter, Facebook, YouTube tobt schon lange zwischen Befürwortern und Gegnern der große Impfkrieg. Geimpfte schimpfen die Ungeimpften als unsolidarisch. Ungeimpfte beschweren sich über die zunehmenden Einschränkungen im öffentlichen Leben, klagen über die gerade eingeführte Regelung, nach der für Corona-Tests nun meist selbst zu zahlen ist. Sogar den Worten sieht man die schlechte Laune an. Impfneid, Impfverweigerer, Impfgegner. Das klingt alles nach feindlichen Lagern, die einander spinnefeind gegenüberstehen. Könnten wir nicht erst einmal die Sprache abrüsten? Die meisten Menschen, die ich kenne, sind, wie die Mehrheit der deutschen Bevölkerung, vollständig geimpft. Warum lässt sich nicht auch der Rest des Landes impfen und gut ist? Wer sind die Ungeimpften? Was treibt sie um? Ein Team des Stern hat sich mit Menschen unterhalten, die sich nicht impfen lassen möchten. Manche habe ich selbst gesprochen, von anderen habe ich die Protokolle ihrer Aussagen gelesen. Einige wollten nur anonym erscheinen, aber viele waren, teils nach anfänglicher Scheu, bereit, mit Bild und Namen zu erscheinen. Warum auch nicht? Sich nicht impfen zu lassen, ist kein Verbrechen. Ich bin Hesse, und der Hesse hat einen gewissen Langmut. Wenn der Bub nicht will, dann will er halt nicht. Solange es keine Impfpflicht gibt, kann man nicht impfen moralisch verwerflich finden oder medizinisch unklug, aber eine freie Gesellschaft muss das aushalten, und das kann sie auch. Ein schneller Blick auf die Zahlen. Es gibt 3 große Befragungen zur Impfbereitschaft und zur Impfquote. Vom Robert-Koch-Institut, von der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und der Forschungsgruppe um die Erfurter Professorin Cornelia Betsch. Sie kommen zu ähnlichen Resultaten. Mehr als 8 von 10 Erwachsenen sind gegen Corona geimpft. Diese Quote liegt über den offiziell erfassten Zahlen, aber sie bedeutet keinen vollständigen Gemeinschaftsschutz, Herdenimmunität. Das liegt weit weniger an aktiven Impfgegnern. Unentschlossene, schlecht erreichbare und mehrere Millionen Kinder stellen den größten Anteil der Ungeimpften dar. Festgelegt, sich nicht impfen zu lassen, haben sich vielleicht 10% der Erwachsenen, sagt Cornelia Betsch. Das allerdings ist doppelt so viel wie bei länger etablierten Impfungen. Liegt es daran, dass der Corona-Impfstoff so neu ist? Dass einige der verwendeten Vakzine auf einer revolutionären Technologie beruhen? Oder an der Ausnahmesituation einer Pandemie? Ich rufe einen der Menschen an, die sich nicht impfen lassen. Carsten N., 44 Jahre alt, lebt in Hamburg. Er arbeitet bei einer Versicherung im Risikomanagement. Seine Eltern seien geimpft und darüber sagt er, sei er mega froh. Er ist aufgeschlossen und interessiert, sagt, wenn ich falsch liege, berichtigen Sie mich. Aber ich will nicht belehren, sondern zuhören. Der Mann ist gegen viele Krankheiten geimpft, war auf keiner Demo und mag den offenen Diskurs. Also, Herr N., warum sind Sie nicht geimpft? Am Anfang der Pandemie, sagt er, hatte ich sehr viel Angst. Er sei froh gewesen, dass es so schnell Impfstoffe gab und dass deren Wirksamkeit so gut war. Er sagt, ich wollte keine Angst mehr haben. Aber dann, sagt er, sei ihm aufgefallen, dass es von Politik und Wissenschaft viel Widersprüchliches gegeben habe. Er führt die Masken als Beispiel an, helfen sie oder helfen sie nicht. Dann AstraZeneca, guter Impfstoff oder Teufelszeug. Auch hier, sagt er, sei die Wissenschaft sich nicht einig gewesen. Ich denke, das haben wir verpasst. Wir als Gesellschaft hätten zu Beginn der Pandemie anders über Wissenschaft reden sollen. Unser Bild von der Wissenschaft ist geprägt durch Hollywood-Filme. Ein Virus bricht aus, ein Asteroid rast auf die Erde zu, eine Alien-Invasion steht an, dann kommt ein Wissenschaftler mit einer brillanten Idee und die Sache ist schnell vom Tisch. Unsere Erwartung ist, jemand kommt und behebt das Problem. Aber Wissenschaft produziert keine eindeutigen Antworten. Wissenschaft ist ein Prozess. Es ist die Suche nach Erkenntnis. Und wie es bei jeder Suche ist, mal findet man etwas, mal verläuft man sich. Wissenschaft widerspricht sich, arbeitet mit Einschränkungen. Erkenntnisse gelten nur bis zur nächsten Erkenntnis. Immer wieder versuchen Gesellschaften, Handlungsanweisungen aus der Wissenschaft zu ziehen. Aber gerade am Anfang, zum Beispiel einer Pandemie, wenn Wissen erst entsteht, geht das nur bedingt. Fast eine Stunde telefonieren Carsten N. und ich. Als das Gespräch endet, sagt er, rufen Sie gern nochmal an. Im Gespräch zu bleiben, ist ja nie verkehrt. Neue Nummer, neues Glück. Eine Frau aus Nordrhein-Westfalen. Anonym diesmal, kein Name, kein Alter, kein Beruf. Wir kommen gleich zur Sache. Sie lasse sich nicht impfen, sagt sie. Wer weiß, was das für ein Impfstoff sei. Nur weil die Politik sage, dass das Impfen der einzige Ausweg sei, müsse es ja nicht so sein. Auch sie ist nicht prinzipiell gegen Impfungen. Ihre Kinder seien geimpft. Sie selbst ebenfalls, nur eben nicht gegen SARS-CoV-2. Sie sagt, ich weiß ja nicht mehr, was ich glauben soll. Das kann ich verstehen. Die Kommunikation in der Corona-Zeit war oftmals, nun ja, mitteloptimal, möglicherweise schon von Anfang an. Ein Startpunkt könnte die Fernsehansprache von Angela Merkel am 18. März 2020 gewesen sein, als sie von der größten Herausforderung seit dem Zweiten Weltkrieg sprach und sagte: Es ist ernst. Nehmen Sie es auch ernst. Beide Aussagen zeichnen das schlimmstmögliche Bild und erzeugen die größte moralische Fallhöhe. Ein weiterer Satz wirkte nach. Das gehört zu einer offenen Demokratie, dass wir politische Entscheidungen auch transparent machen und erläutern, dass wir unser Handeln möglichst gut begründen und kommunizieren, damit es nachvollziehbar wird. Das war ein hehres Versprechen, genau wie niemand ist verzichtbar, alle zählen. Aber wenn jeder Einzelne zählt, warum dann die Schulkinder doch nicht so wichtig? Warum man nach Mallorca fliegen durfte, aber die Ferienwohnung um die Ecke geschlossen blieb, konnte man keinem gut erklären, sollte man aber. Es fehlt bis heute auch eine klar erkennbare Strategie, die auf ein eindeutiges Ziel ausgerichtet ist. Im Nebel kann man zwar fahren, über eine kurze Strecke geht das, aber auf Dauer ist es anstrengend. Und mit jedem Kilometer steigt das Risiko eines Unfalls. Und es ist ja nicht so, dass es Europa an Vorbildern mangeln würde. In Portugal und Dänemark impfen sie wie verrückt. Die Dänen haben 96% der über 50-Jährigen geimpft. Das hat viel mit Kommunikation zu tun. Viele Dänen vertrauen ihrem Staat. Das Gesundheitssystem ist transparent. Als es im Frühjahr hieß, der Impfstoff von AstraZeneca könne in sehr seltenen Fällen Blutgerinnsel auslösen, handelte die dänische Regierung prompt und kündigte an, nur noch andere Impfstoffe zu verwenden. Die Klarheit der Kommunikation war eine vertrauensbildende Maßnahme. Dass es auch in Deutschland funktionieren kann, beweist das vielgescholtene Bremen. Die hohen Impfquoten dort werden in erster Linie auf die frühzeitigen Bemühungen um Aufklärung zurückgeführt. Wegen des hohen Migrantenanteils in der Stadt gab es Informationen in verschiedenen Sprachen. Das demnächst schließende Impfzentrum war das wohl leistungsfähigste in ganz Deutschland. Neulich habe ich einen Freund gesprochen, der mir erzählte, dass es im mittelhessischen Marburg eine Bratwurst als Belohnung gab, geschätzter Gegenwert 2,50 Euro. Geimpft wurde auf einem Volksfest. Der Andrang war enorm. Niedrigschwelligkeit funktioniert, Druck eher nicht. Ein Sternredakteur leitet mir die Auskünfte eines Ungeimpften weiter. Dieser wird später sein Angebot, mit Namensnennung zu erscheinen, zurückziehen, weil er berufliche Nachteile befürchtet. Aber das Argument borge ich mir. Es lautet: Wenn ich ständig höre, dass ich mich impfen lassen soll, habe ich erst recht keine Lust. Damit ist er nicht allein. Das Hamburg Center for Health Economics, HCHE, der Universität Hamburg hat eine Studie vorgelegt, die zeigt, dass die Bereitschaft für die Corona-Schutzimpfung im Land so hoch ist wie lange nicht, 82%. Der Anteil derjenigen, die sich unter keinen Umständen impfen lassen wollen, beträgt nur noch 13%. Und weiter heißt es, dass Maßnahmen wie Lokale, Theater und Kinos nur noch für geimpfte oder genesene Menschen 2G zu öffnen und Corona-Tests kostenpflichtig zu machen, zu einer Gegenreaktion führen können. 2 von 3 Ungeimpften geben an, sie fühlten sich durch Politik und Gesellschaft so sehr unter Druck gesetzt, dass sie sich nun erst recht nicht impfen lassen wollen. Sich nicht impfen zu lassen als Trotzreaktion. Dazu passt, dass die Impfquoten dort besonders niedrig sind, wo Misstrauen und grundlegende Opposition gegen die Politik am größten ist, etwa in Teilen Ostdeutschlands. Dritte Nummer, später Nachmittag. Es klingelt kurz, Begrüßung. Das Gespräch geht los mit einer Frage an mich. Bist du geimpft? Bin ich? Ich habe mich so früh impfen lassen, wie es ging. Wenn du geimpft bist, dann muss ich ja nicht mehr, sagt der Mann am Telefon. Wieder findet alles anonym statt, wieder aus Angst vor beruflichen Konsequenzen. Ich glaube nicht, dass ich krank werde. Wenn alle geimpft sind, muss ich das ja nicht mehr machen, sagt er. Seine Überlebenschance sei auch ohne Impfung gut. Das stimmt, das persönliche Risiko zu sterben ist nicht sehr hoch. Zur Einordnung muss der Wissenschaftsjournalist in mir allerdings loswerden, dass die individuelle Überlebenschance nicht die adäquate Referenzgröße bei Covid-19 ist. Die Wahrscheinlichkeit einer Infektion mit dem Coronavirus beträgt wegen dessen hoher Übertragbarkeit annähernd 100%. Das Virus wird nicht verschwinden. Jeder wird eines Tages mit ihm in Berührung kommen. Das ist keine Angstmacherei, sondern Mathematik. Der Antikörperaufbau im Körper wird also kontrolliert ablaufen, durch die Impfung. Oder eben unkontrolliert, durch eine Infektion. Vielleicht liegt auch hier ein Fehler. Der Begriff Herdenimmunität trug offenbar zu der Erwartung bei, dass den Ungeimpften nichts mehr passieren könne, wenn die meisten geimpft sind. Herdenimmunität schützt aber nicht auf ewig ungeimpfte Menschen. Es dauert nur länger, bis sie sich anstecken. Einige werden sterben. Der überwiegenden Anzahl der Menschen wird das nicht passieren. Momentan geht man bei SARS-CoV-2 von 1% Fallsterblichkeit in Deutschland aus. Einer von 100 Infizierten stirbt. Das ist ein Durchschnittswert. Nur zum Vergleich. Bei der spanischen Grippe vor 100 Jahren lag die Fallsterblichkeit doppelt so hoch. Individuell ist das Risiko, an Covid-19 zu sterben, also überschaubar. Aber 1% von allen ist eben doch ganz schön viel. Aus Virensicht hat SARS-CoV-2 alles richtig gemacht. Individuell so wenig tödlich, dass man das Virus gern unterschätzt. Weniger blutig als Ebola. Nicht so entstellend wie Pocken. Aber so ansteckend, dass es die Gesellschaft als Ganzes eben doch vor die Wand fährt, wenn wir nicht gegensteuern. Ich lese die Ausführungen von Claudia Hartmann, 54, aus dem Allgäu. Auch sie steht dem Impfen skeptisch gegenüber. Der Grund liegt 25 Jahre zurück. Hartmanns Tochter sei krank geworden nach einer Tuberkuloseimpfung, die der Kinderarzt empfohlen habe. Komischer Kinderarzt, denke ich. Warum sollte man gegen Tuberkulose impfen? Das ist unüblich. Impfstoffe werden in 3 Phasen getestet. Während Phase 1 und 2 nur mit Dutzenden oder Hunderten Probanden durchgeführt werden und es vor allem um Sicherheit und Verträglichkeit geht, Phase 1, und geprüft wird, ob der Impfstoff überhaupt eine Immunantwort hervorruft, Phase 2, wird in Phase 3 mit Zehntausenden Testpersonen gearbeitet. Aber eben nicht mit Millionen. Da kann man zwangsläufig nicht jede Impfreaktion finden. Es kann also durchaus sein, dass manche Immunsysteme nicht so reagieren wie gewünscht. Das geschieht aber sehr selten. In ein Flugzeug einzusteigen ist ziemlich sicher. Aber den wenigen, die abstürzen, nutzt die hervorragende Statistik nichts. Jedes Medikament wird mit einem Restrisiko zugelassen. Deswegen kann es sein, dass die Tochter von Claudia Hartmann eine schwere Erkrankung nach der Tuberkuloseimpfung hatte. Hartmann lässt sich seither nicht impfen. Sich impfen zu lassen, ist eine persönliche Risikoabwägung. Viele denken, wer ein gutes Immunsystem hat, wer an der frischen Luft ist, sich gesund ernährt, Sport treibt, kommt besser klar mit Erregern wie SARS-CoV-2. Auf die Gefahr hin, wieder wie ein Klugscheißer zu klingen, wage ich einen kleinen Ausflug ins Immunsystem. Jeder Mensch besitzt eigentlich 2 davon, ein angeborenes und ein adaptives. Beide arbeiten gut zusammen, wie man das unter Kollegen macht. Tritt ein Virus in einen Körper ein, ist das vor allem ein Fall für das adaptive Immunsystem. Es bildet die eigentliche Impfantwort, also Antikörper und T-Zellen. Die adaptive Immunabwehr muss erst lernen, mit welchem Erreger sich der Körper auseinanderzusetzen hat. Impfungen helfen der adaptiven Immunabwehr dabei. Um mal militärisch zu werden, weil ich neulich eine Diskussion mit einem ungeimpften Soldaten hatte, eine Impfung ist wie ein Flakgeschütz, das nicht nur Bescheid weiß, dass gleich ein Luftangriff erfolgt, sondern auch aus welcher Richtung. Dadurch kann das Virus keinen Überraschungsangriff starten. Die Impfung gibt dem Immunsystem einen zeitlichen Vorsprung. Andernfalls kann es bis zu 10 Tage dauern, bis der Körper auf die eindringenden Erreger reagiert, was manchmal zu spät ist. Dann ist es auch egal, ob man viel Gemüse isst oder oft im Dreck gespielt und so sein Immunsystem gestählt hat. Viele ungeimpfte Menschen sagen, dass ihnen die Entwicklung der neuen Impfstoffe zu schnell gegangen sei, daher trauen sie der Sache nicht. Es ist ein Argument, das ich in den vergangenen Monaten oft gehört habe. Man sollte es nicht belächeln. Langzeitstudien kann es nicht geben. Die Impfstoffe kamen ja erst 2020 auf den Markt. Allerdings haben sie eine Vorgeschichte. Als 2002, 2003 SARS-1 ausbrach, hatte die Krankheit ein so hohes Zerstörungspotenzial, dass sofort begonnen wurde, an Impfstoffen zu arbeiten. Durch rigide Maßnahmen in Südostasien und Kanada wurde der Erreger totisoliert, bevor ein Impfstoff fertig wurde. Dessen Entwicklung wurde daraufhin gestoppt, aber die bis dahin erzielten Ergebnisse wurden nicht weggeworfen. Im Normalfall dauert der Entwicklungsprozess eines neuen Impfstoffs 10 bis 12 Jahre. Eine Ausnahme war der Impfstoff gegen Mumps. Bis zur Zulassung brauchte es 4 Jahre, ein Rekord. Aber nur weil es lange dauert, heißt es nicht, dass es lange dauern muss. 10 Jahre Entwicklungszeit bedeuten nicht, dass 10 Jahre geforscht wird. Sie bedeuten, die Forscher warten ewig auf eine Finanzierung, sie schreiben Anträge, warten Bewilligungen ab, Behörden lassen sich Zeit, Studien kosten Geld, das abermals aufgetrieben werden muss. Die Rekrutierung der Probanden kostet Zeit. Testimpfstoff muss produziert werden, man muss auf Produktionsslots warten, weil die Infrastruktur nicht ad hoc verfügbar ist. Und wenn alles erledigt ist, können die Auswertung der Daten und die Zulassung noch Jahre brauchen. Wie konnten also die Firmen Moderna und BioNTech so schnell die neuartigen Impfstoffe auf den Markt bringen, die auf Messenger-RNA basieren, zu Deutsch Botenribonukleinsäure? Zum Beispiel, weil Genehmigungsprozesse beschleunigt wurden. Was sonst 10 Jahre dauerte, ging plötzlich innerhalb eines knappen Jahres. Zweiter Grund. Die Idee, dass mit mRNA was gehen kann, gibt es bereits seit Jahrzehnten. Dass mRNA erfolgreich in Lipide verpackt werden kann, also in Fettkügelchen, wurde schon 1989 in San Diego bewiesen. Und die Ursprungsidee ist sogar noch älter. Sie stammt aus den 1970er Jahren. Das Konzept ist nicht gestern vom Himmel gefallen, nur war die Technik bisher nicht so weit. Der mRNA-Impfstoff benutzt unsere eigenen Zellen, um den Impfstoff selbst zu produzieren, weshalb er im Grunde kein Impfstoff mehr ist, sondern ein Teil unseres Immunsystems. Das kann man natürlich gefährlich finden. Gefühlsmäßig ist alles nachvollziehbar. Der Mikrobiologie kann man nicht zusehen. Auch ein anderes Argument vieler Impfskeptiker kann ich ein Stück weit nachvollziehen. Wenn es einen Totimpfstoff gibt, hatte mir Versicherungsmann Carsten N. gesagt, dann bin ich dabei. Dagegen ist nichts zu sagen. Alle Impfstoffe, die wir bisher hatten, sind Lebend- oder Totimpfstoffe. Bei Totimpfstoffen werden chemisch abgetötete Krankheitserreger verwendet, die sich nicht mehr vermehren können. Haben wir alle hinter uns. Tetanus, Diphtherie, Kinderlähmung, Tollwut, alles Totimpfstoffe. Sie sind schnell herzustellen, halten gekühlt ewig und sind billig zu produzieren. Totimpfstoffe sind deswegen auch in weniger entwickelten Weltregionen beliebt, weswegen es sie auch gegen SARS-CoV-2 außerhalb der EU schon gibt, etwa in Indien und China. In Europa sollen sie bald angeboten werden. Totimpfstoffe sind der VW-Käfer unter den Impfungen. Fährt und fährt. Hat sich bewährt, funktioniert. Die anderen Modelle auf dem Markt sind überlegen. Man hat einen höheren Fahrkomfort, aber was soll's. Wenn man ans Ziel kommen will, tut es auch der Käfer. Das Ergebnis ist das gleiche, das Immunsystem wird zur Bildung von Antikörpern angeregt. Und weit haben wir es ja nicht mehr. Um mal ein autofreies Bild zu verwenden, im Frühjahr 2020 gingen wir an den Start, um einen Marathon zu absolvieren. Im Herbst 2021 sind wir bei Kilometer 40, wir sind fast da. Eigentlich gibt es keinen Grund mehr, sich über die Frage, bist du geimpft, zu zerstreiten. Streit um die Impfung gab es übrigens auch bei einer der ersten, bei der gegen die Pocken, Ende des 18. Jahrhunderts. Edward Jenner, der englische Landarzt, der die Pockenimpfung mit Hilfe des Erregers aus einer Kuh entwickelte, wusste nicht, warum die Impfung funktionierte. Er wusste nur, dass sie funktionierte. Weil die Erklärung dem Erfolg hinterherhinkte, war die Impfung umstritten. Manchmal demonstrierten Zehntausende gegen die Pockenimpfung. Und das obwohl die Krankheit eine der miesesten Krankheiten der an miesen Krankheiten nicht armen Menschheitsgeschichte ist. Der Blick zurück sollte uns alle gelassener werden lassen. Skepsis gegen Impfungen ist nichts Besonderes. Sie sollte bei den Geimpften keine Häme auslösen. Schließlich ist die ganze Idee der Impfung verrückt, immer schon. Gesunden Menschen werden mit Absicht potenziell krankmachende Stoffe in den Körper gebracht, damit sie gesund bleiben. Das mag wissenschaftlich verständlich sein, ist aber rein emotional eher schwer zu erfassen. Und es fehlt ja stets der Gegenbeweis. Ein Geimpfter, der dank der Impfung gesund bleibt, kann nicht wissen, ob er ohne Impfung krank geworden wäre. Ich bin froh, dass sich diese Pandemie dem Ende nähert. Zumindest in unseren Breitengraden. Ich möchte mich nicht mehr darüber unterhalten, weil es wirklich auszehrend ist. Als ich an das Wortgefecht mit meinem alten Freund am See denke, beschließe ich, dass die Geschichte so nicht enden kann. Ich will nicht, dass wir uns wegen Antikörpern die sprichwörtlichen Köpfe einschlagen. Ich rufe ihn an. Hör mal, sage ich, tut mir leid, ich wollte mich nicht streiten. Er sagt, er sei froh, dass ich anrufe, er wollte das auch gerade tun. Er habe es nicht so gemeint. War blöd. Heute Abend schon was vor, frage ich. Und dann verabreden wir uns zum Bier. Impressum. Stern-Podcast erscheint wöchentlich zum Erscheinungstermin des Wochenmagazins Stern. Herausgeber Gruner und Jahr GmbH in 20444 Hamburg. Kontaktdaten Redaktion. Telefon 040 3703 7242. E-Mail-Adresse blindenzeitschrift@stern.de. Herstellung: Deutsches Zentrum für barrierefreies Lesen, DZB Lesen, Gustav-Adolf-Straße 7 in 04105 Leipzig. Telefon 0341 7113 120. Fax 0341 7113 125. E-Mail info@dzblesen.de. Internet www.dzblesen.de. Mehr aus Stern gibt es für Leserinnen und Leser der Breischrift im Jahresabonnement zweiwöchentlich als Druckausgabe, Stern, Zeit, Brei und per E-Mail im Breidatenformat. DZB Lesen, 2021. Danke, Freunde. DZB Lesen wird unterstützt vom Förderverein Freunde des barrierefreien Lesens e.V. Alle Infos www.barrierefreies-lesen.de. Spendenkonto Sparkasse Leipzig. IBAN DE 44 86 05 55 92 11 00 83 00 10. BIC WELADE 8 LXXX.